Willkommen beim HTGF Deep Dive. Ein Podcast aus dem Bauch des HTGF, in dem Meinungen und Nachrichten frei ausgetauscht werden. Mein Name ist Derek Marseille, ein niederländischer Moderator in Deutschland und seit vielen Jahren mit Friday at Six ganz nah an den Startups. Das heutige Thema ist Crypto, Bubble oder Burst? Wir sind in Berlin, Krypto-Hauptstadt der Welt, und mein erster Gast wurde von Deutsche Welle im vergangenen Jahr zur inoffiziellen Blockchain-Königin Deutschlands gekürt. Shermin Vosmegir hat gerade ihr Buch Token Economy veröffentlicht.
Weg von, die Daten sind zentral gespeichert, gehören mir, ich kann sie ausschlachten, am Ende des Jahres ist EBIT, sondern in dieser Netzwerkökonomie geht es um Kollaboration.
Neben Buchautorin und Gründerin von Blockchainhub.net ist Shermin momentan Direktorin vom Interdisziplinären Forschungsinstitut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, also herzlich willkommen beide bei dieser Podcast-Aufnahme. Lass uns mal offiziell und sofort einsteigen. Was sehr wichtig mir wäre, ist, ich mache das heute nicht alleine. Nein, ich habe einen Co-Host dabei.
Ja, hier ist der Alex vom HTGF. Wir sind riesen Krypto- und Bitcoin-Fans und glauben ganz stark an InSpace. Freuen uns auf heute.
Genau, weil wir haben einen sehr besonderen Gast, und sie ist hier reingelaufen und wir haben gemeinsam schon gefeiert, dass du jetzt auf Platz Nummer 1 bist in der Kategorie Währungen und Geldpolitik. Herzlich willkommen, Shermin Vosmegir.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Danke, Shermin. Oh, wow, wie offiziell. Also ja. Bist du eigentlich nicht, ja, also voller Freude und hier Champagner, ja, und so weiter?
Ich bin so ein bisschen, ja, geblindsided. Du hast mir gerade erzählt, dass ich scheinbar auf Amazon in der Kategorie hier Währungen das Buch, das erst vorige Woche gelauncht hat, auf Nummer 1 ist, und das finde ich ganz toll. Also ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja. Ist ein Riesenerfolg nach einer Woche. Token Economy, meine Damen und Herren, wir haben es hier schon vor auf dem Tisch legen, aber Alex, also du hast gerade bekommen mit einem Autogramm von Shermin, also ist viel, viel Geld wert, glaube ich, in die Zukunft.
Ja, also vor allen Dingen viel Information drin und ich werde es lesen.
Genau, wir steigen sofort ein. Bubble oder Burst? Shermin, wo stehen wir gerade im Kryptomarkt? Was denkst du davon?
Also ich glaube, es geht erst los, ne? Also vor 3 Wochen oder 4 Wochen hat Facebook den Libra-Token angekündigt und ein eigenes Web3-Netzwerk, das sie gemeinsam mit anderen Partnern aus der Wirtschaft, aber eben auch einigen NGOs, wollen sie hier ihr eigenes geschlossenes, sozusagen Blockchain-ähnliches Netzwerk aufbauen, damit sie darauf dann erstmal einen Token abwickeln können, nämlich diesen Libra Stable Token. Aber ich gehe davon aus, dass sie in Zukunft hier ganz viele andere Tokens auch setteln wollen. Und wenn ein Internetgigant aus dem Web 2 eine Ankündigung macht, ins Web 3 zu steigen, dann glaube ich, kann man davon ausgehen, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Also was bis jetzt so eine Nische für Krypto-Nerds und so ein paar Spekulanten war, glaube ich, wird langsam massenmarktfähig.
Ich sehe es genauso. Also wir als HTGF, wir glauben total an den Space. Wir haben dieses Jahr 3 Krypto-Investments abgeschlossen und vor 3 Jahren schon 2016 mit Vala investiert. Es ist unklar, was sich wirklich durchsetzt, und so ist es eben im Venture. Ein paar klappen nicht. Und das Gleiche gilt sicher auch für den Krypto-Space. Wir sind super offen und super neugierig auf Lösungen, die neue Geschäftsmodelle zum Funktionieren bringen. Und Facebook ist ein gutes Stichwort, große neue Unternehmen hervorbringen.
Ja, aber Shermin, was sagt das für dich aus? Also nicht nur, dass es jetzt kein so Nerd-Topic mehr ist, aber auch, dass wenn Unternehmen aus Web 2, die man normalerweise eigentlich eher kennt von Daten benutzen, um ein kommerzielles Modell, dann heißt das nicht automatisch, dass damit auch etwas Gutes passieren wird, oder?
Also ich glaube, es ist noch wahnsinnig schwierig vorherzusagen, in welche Richtung das geht, ja? Weil diese Firmen, die sind ja eine komplett andere Datenlogik, Geschäftslogik gewöhnt. Und ein Riesenkoloss wie Facebook, die haben über 2,4 Milliarden User weltweit, das ist einer der größten und bedeutendsten Firmen, auch vom Firmenwert her, hat gesagt, okay, offensichtlich gehen sie davon aus, ich nehme an, die haben das deswegen gemacht, weil sie davon ausgehen, dass ihr Geschäftsmodell bald obsolet ist. Und sie beginnen jetzt, sich anzuschauen, wie sie in dieses neue Zeitalter, das Web 3 sozusagen, sich beamen können. Und ich glaube, es ist so 50-50, ob's Hop oder Drop ist oder ob sie überleben oder ob's nicht klappt, weil sie sind ja sozusagen es ist ja nicht der Facebook-Token, sondern Libra wird ein Token von sein, der sozusagen von Facebook-User sich Wallet zu Wallet schicken können. Aber das wird auf einem oder soll auf einem Netzwerk laufen, das eine Konföderation von 30 Unternehmen gemeinschaftlich verwalten. Das ist ein neues Paradigma, wie Daten verwaltet werden, aber wer auch nicht diese Datenhoheit hat, aber das heißt, auch 30 Firmen müssen sich einig werden auf die Spielregeln dieses Netzwerks. Das sind Firmen, die darauf auf Ellbogentaktik geeicht sind, um ihren EBIT am Ende des Jahres zu maximieren. Und was ich noch nicht abschätzen kann, ist, ob sie diesen Paradigmenwandel, diesen sozioökonomischen Paradigmenwandel wirklich schaffen. Weil wenn wir uns anschauen, es gibt ja schon seit Jahren dieses R3-Konsortium, was ja auch ein Konsortium von mittlerweile über 80 Banken, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Zahl ist, da geht nicht so viel voran. Ich glaube, da war der Wille größer als die wirkliche Möglichkeit. Das wird noch spannend. Ja. Aber es ist bedeutend jedenfalls. Ja?
Sherman, du sprichst ja jetzt die Seite an, kriegen die privaten Unternehmen sich koordiniert? Die andere Seite ist ja die Regierung. Und sowohl von Republikanern als auch Demokraten gab es sehr, sehr kritische Stimmen bis hin zu einer Gesetzesvorlage, die darauf ausgerichtet ist, dass der Libra-Token oder das System verboten werden soll. Weil das Potenzial ist ja, dass keiner mehr den Dollar direkt nimmt, um seine Transaktion zu begleichen, sondern der Dollar mehr oder weniger ersetzt wird und alle auf den Libra-Token gehen. Siehst du da ein Risiko, dass von der Seite?
Von der regulatorischen Sicht, ja. Meinst du? Also ich glaube, es wird schwierig sein für eine nationale Regierung, das System zu zensurieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, und es ist auch kein Zufall, dass die Foundation oder die Gesellschaft für dieses Libra-Netzwerk nicht in den USA gegründet wurde, sondern in der Schweiz. Das heißt, die Republikaner und die amerikanischen Politiker sind natürlich kritisch, und ich glaube, das ist auch ihre Rolle, kritisch zu sein. Sie müssen ja erstmal verstehen, was bedeutet das überhaupt, ja? Und müssen wir das regulieren? Nur du kannst es halt nicht in einem Land kannst du es zensurieren, aber dann wird es trotzdem in anderen Ländern laufen.
Weil das Risiko für Amerika, USA ist ja, sie haben über Jahre hinweg jetzt 1000 Milliarden Defizit, was nur finanziert werden kann durch den Weltreservestatus des US-Dollars. Wenn der Libra-Token den US-Dollar als Weltreservewährung nach und nach, vielleicht nicht auf Anhieb, aber nach und nach ersetzt, dann besteht das ganz, ganz große Risiko, dass die USA ihr Defizit nicht mehr finanzieren können, bis hin zur Pleite.
Also ich finde, das ist natürlich, um deine Nicht-Frage, sondern Statement zu bestärken, was du damit sagst, ist, dass natürlich nationale Währungen ihre Monopolstellung verlieren in dieser neuen Token-Ökonomie. Mhm. Und deswegen habe ich das Buch auch Token Economy genannt, weil, warum? Ja, weil Blockchain und vor allem mit der Erstehung des Ethereum-Netzwerks und mit der Einführung von Smart Contracts ist es ganz, ganz einfach geworden, dass ich mit ganz wenig Programmieraufwand einen Token erstelle. Dieser Token kann einen digitalen Wert oder Recht auf einen Wert, den ich besetze, oder Zugangsrecht zu einem Wert oder zu einer Dienstleistung oder zu etwas, was jemand anderer besitzt, repräsentieren. Das kann ich in 3 Minuten programmieren. Nur was ich sozusagen in diesen Code reinschreibe, das ist keine technische Frage, es ist eine Governance-Frage, es ist eine Business-Logik-Frage, aber es ist ganz einfach geworden, das zu erstellen, und es wird auf einer öffentlichen Infrastruktur, einem öffentlichen Netzwerk wie einem Blockchain-Netzwerk oder einem semi-öffentlichen Netzwerk verwaltet zu ganz, ganz niedrigen Kosten. Weil eines der größten Probleme beim Herstellen von Tokens, nämlich Geld ist ein Token, ein Transaktionstoken für unsere Wirtschaft, und die Geldscheine oder Geld muss kopiersicher sein. Und das zu garantieren, das ist die Aufgabe des Staates oder auch einer Zentralbank, und das kostet viel Geld. Und wir können das jetzt machen.
Viel billiger.
Viel billiger, und jeder kann das machen. Das heißt, Tokens sind fürs Web 3 meiner Meinung nach wie HTML-Seiten in den 90er Jahren fürs Internet. Tokens machen plötzlich, jeder kann seinen eigenen geldähnlichen Wert oder sozusagen eine digitale Repräsentanz von jeglichem Art von Wert erstellen. Was bedeutet das für nationale Währungen? Das ist eines der Forschungsgebiete, mit denen wir uns am Institut für Kryptoökonomie in Wien beschäftigen. Ja. Und unsere Ökonomen oder also unsere Geldtheoretiker, die auch bei uns arbeiten, sehen hier ein großes Potenzial zu Komplementärwährungen. Ja. Nur die Frage ist halt, genau, und was das genau bedeutet, ich glaube, da kommen wir dann sehr ins Detail, aber da ich habe hier ein Drittel meines Buches beschäftigt sich tatsächlich mit diesem Thema, nämlich was ist Geld und sind Tokens Geld, unter welchen Bedingungen könnte es geldähnlich sein und was bräuchte es denn oder werden nationale Währungen in den Hintergrund getrieben oder ja oder nein?
Bitcoin ist ja heute schon Geld in einzelnen Regionen. Zimbabwe, Venezuela ist das staatliche Geldsystem zusammengebrochen und wird zunehmend durch Bitcoin ersetzt. Und ich habe hier meine Coinbase-Karte, die mit der ich zahlen kann im Visa-Netzwerk, die direkt gegen meine Krypto-Wallet, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, kann ich auswählen, geht. Das heißt, auch heute kann ich Bitcoin schon als Geld, als Quasi-Geld verwenden, über Lightning sehr schnell, sehr, sehr kostengünstig bezahlen. Wird Bitcoin das Geldsystem ersetzen? Wird es ein anderer Token werden? Wird es keiner schaffen?
Ja, also eine der Funktionen von Geld, und auch das beschreibe ich in meinem Buch, ist Stabilität, Preisstabilität. Warum? Weil wenn wir sozusagen auf Englisch nennen wir das Medium of Exchange, ja? Also Geld hat die Funktion, den Handel von Waren und Dienstleistungen in einer Gesellschaft zu erleichtern. Wir könnten natürlich auch Güter gegeneinander tauschen, aber dann haben wir das Problem der Koinzidenz der Bedürfnisse. Brauchst du das, was ich brauche, im selben Augenblick? Ne? Also es macht eine Wirtschaft nicht sehr liquide. Ja? Und deswegen haben wir Geld eingeführt. Aber Geld ist natürlich auch nur dann funktional, wenn es einen stabilen Wert hat. Warum? Weil wenn ich heute für das Buch, das ich dir verkaufe, 30 Euro bekomme und morgen ist es aber nur noch 15 Euro wert, dann kann ich nicht meinen Haushalt planen oder Bitcoin nicht liefern. Und weil Bitcoin hat zwar eine ganz tolle Sache eingeführt, nämlich sozusagen die Möglichkeit, dass wir Distributed Consensus haben, dass wir dezentrale Netzwerke steuern können über Anreizmechanismen. Und Bitcoin ist ja eigentlich nur der Output dessen und kein Selbstzweck. Aber was die Macher von Bitcoin oder die Leute, die hinter der Idee von Bitcoin stecken, verabsäumt, sich zu überlegen, sie wollten Peer-to-Peer-Geld ohne Banken machen. Das Peer-to-Peer haben sie geschafft. Was sie aber nicht berücksichtigt haben, sind Mechanismen, Geldwertstabilität da rein zu programmieren. Und deswegen, ja, du kannst es handeln, aber es ist mehr, du kannst mit Bitcoin zahlen. Alle Länder, die du erwähnt hast, sind auch Länder, die sehr, sehr hohe Inflationsraten haben. Die sind zum Teil höher als die Preisschwankungen bei Bitcoin. Aber in Ländern, wo du eine relativ stabile nationale Währungen hast, kannst du das eigentlich nicht sinnvollerweise zum täglichen Geldwertaustausch einsetzen. Das ist auch ein Grund, warum wir diese Tendenz zu den sogenannten Stable-Tokens haben. Mhm. Was im Übrigen auch ein Kapitel in meinem Buch ist.
Aber ja. Ich möchte mal bei deinem Beispiel bleiben. 30 Euro fürs Buch sind nur noch 15 Euro wert. Das ist mit Sicherheit der Fall. Aus 30 Euro werden 15 Euro über 20 Jahre. Die Nationalbank, EZB, erklärt, unser Ziel ist es pro Jahr 2%, was eben über 15, 20 Jahre dann einen Wertverlust von 50% darstellt, 2% Inflation zu erreichen. Das heißt, langfristig habe ich bei allen Fiat-Währungen einen erheblichen Wertverlust. 20 Jahre, 50%, roundabout, geht verloren. Und über die lange Frist habe ich bei Bitcoin eine garantierte Geldwertstabilität, weil es eben nur 21 Millionen geben kann. Kurzfristig, über Tage, Wochen, Monate, sieht es genau andersrum aus. Wenn die Inflation stärker ist als die Schwankungen oder andersrum, wenn die Schwankungen jetzt bei Bitcoin oder anderen Kryptowährungen irgendwann mal weniger ausgeprägt sind als die Inflation, dann ab dem Moment besteht doch die Gefahr, dass wirklich ersetzt wird. Dauerhaft.
Ja.
Und davor haben die Regierungen Angst, weil wenn ich kein Geld mehr drucken kann, dann…
Also ich glaube, dass auch… ich glaube nicht, dass nationale Währungen, sogenannte Fiat-Währungen, so schnell abgeschafft werden. Aber ich glaube, sie werden Konkurrenz bekommen. Mhm. Ja? Und dieser Libra Stable Token, das ist jetzt erst ein White Paper, es ist eine Idee, es ist ein theoretisches Konsortium, jetzt mit sehr viel Widerstand im US-Kongress. Aber wenn das sich, wenn es sich materialisieren sollte und auf der Roadmap steht 2020, das ist nicht so weit hin, dann würde Libra natürlich mit potenziell 2,2 Millionen oder mehr Nutzern natürlich eine Konkurrenz nicht nur zum US-Dollar werden, sondern zu vielen anderen Währungen werden. Und das wird noch sehr interessant. Ja. Und Facebook wird wahrscheinlich nicht das einzige und große Unternehmen sein, das diesen Vorstoß macht. Aber wie gesagt, ich glaube, die viel, viel spannendere, selbst wenn das durch den Regulator geht. Also für mich die sozioökonomisch interessante Frage ist, werden die sich nicht zum Schluss alle zerfleischen, diese Leute, die in diesem selben Konsortium hängen? Mhm. Weil es nicht ihrer bestehenden Logik, der Raison d'être entspricht und wie die alle geeicht sind. Mhm. Ja? Das hat, ich glaube, ganz, ganz wichtig, wir reden immer von Technologie, aber Technologie ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern Technologie ist ein Werkzeug. Und was wir mit dieser Technologie fragen, ist eine menschliche Frage. Es ist eine soziale Frage, es ist eine ökonomische Frage. Und deswegen beschäftigen wir uns ja auch interdisziplinär mit dem Thema bei unserem Forschungsinstitut. Nämlich, wie können wir Technologie im Sinne des digitalen Humanismus verwenden, ja, sinnvollerweise. Und das Allerspannendste ist, dass wir uns gerade an so einer Zeitenwende befinden, in vielerlei Hinsicht, aber bezüglich Tokens und Web3 ist es wirklich ein Paradigmenwechsel weg von die Daten sind zentral gespeichert, gehören mir, ich kann sie ausschlachten, am Ende des Jahres ist EBIT, sondern in dieser Netzwerkökonomie geht es um Kollaboration, geht es um Konsensfindung. Deswegen heißen die auch Konsensusprotokolle. Mhm. Und das sind diese Manager, die diese Firmen steuern, alle, das haben sie nicht gelernt. Mhm. Also ich glaube, das ist für mich die viel, viel spannendere Frage. Wie werden diese Leute, die das nicht gelernt haben, diesen Sprung schaffen? Mhm. Ja? Und du kannst ja jetzt da auch nicht, und wir wissen ja alles, was Dirk, du warst ja auch, also digitale Transformation ist ein großes Schlagwort, jeder will es machen und keiner, je größer die Firma, desto schwieriger fällt es dir. Mhm. Ja? Und
hat es auch nicht viel mit Adaption zu tun, also wie einfach es ist für alle Leute, es einfach zu benutzen, damit Erfahrungen zu sammeln, weil bevor du offen sein kannst für etwas und Blockchain und Smart Contracts leben eigentlich von Offenheit, Sachen zu teilen, Daten zu teilen, miteinander sich auszutauschen, musst du natürlich auch ein bestimmtes Risiko angehen wollen. Und das fängt natürlich an mit Verständnis. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum du dieses Buch geschrieben hast, Token Economy, uns zu erklären, wie dieses Executen denn am Ende als Backend von das Web 3 denn aussieht. Aber das fängt damit an, dass ich auch jetzt nach Hause gehen können und anfangen soll, einen Token zu programmieren. Ich kann das aber nicht. Und so geht es, glaube ich, auch für die Manager. Mhm. Die haben keine Ahnung. Und deswegen, ja, die warten einfach ab, was auf sie zukommt, oder? Ist das nicht so das Problem?
Also sicher einige, aber scheinbar die an diesem Libra-Konsortium arbeiten, nicht. Also ich meine.
Aber es ist auch doch sehr weit weg von unserer Welt und von der Welt von deutschen Manager zum Beispiel. Ne? Also dieses Konsortium. Davon glauben die doch auch nicht, dass das direkt etwas mit deren Welt zu tun hat.
Ja, es haben bis vor kurzem viele Verlage auch noch geglaubt, das Internet verschwindet irgendwann. Dann waren sie stolz, dass sie schon irgendwelche Apps haben. Da haben wir schon über das Web 3 geredet. Ja? Also es gibt natürlich, und das ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen heutzutage, ist so ein bisschen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Gesellschaft. Es gibt die Nase voran haben, gerade hier in Berlin. Ne? Also gestern hatte ich mit T3N vorgestern ein Interview und der Journalist ist auch schon seit 3, 4 Jahren in der Blockchain-Szene unterwegs und er ist so gelangweilt, so, das passiert ja alles nie. Ne? Dann sage ich, ja, aber du hast halt mit den Leuten geredet, die wirklich visionär sind und davon gibt es viele hier in Berlin. Ja? Und die waren ihrer Zeit voraus. Aber dann gibt es halt diese andere Geschwindigkeit, auch in der Bevölkerung von Menschen, die heute auch noch kaum E-Mails verwenden oder nicht einmal soziale Netzwerke. Und wir leben nicht in homogenen Gesellschaften. Ja, und ich glaube, wir sehen das jetzt auch in dieser politischen Diskrepanz, die sich in allen Ländern zeigt, zwischen sehr rechts gegen sehr links. Da sind manche, die sind schneller unterwegs, haben diese neue Gesellschaft verstanden, von global bis Technologie und alles. Und dann gibt es einen großen Teil der Leute, die sich einfach nicht abgeholt fühlen, die irgendwie nicht so schnell unterwegs sind, nicht verstehen, was da passiert. Und da neigt man oftmals dazu, reaktionär zu werden und auch in den Firmen vielleicht so ein bisschen so den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, das betrifft uns nicht, das ist alles nur korrupt, illegal, was weiß ich, Bitcoin. Aber das habt ihr sicher auch viel im HTGF, oder?
Ja. Ich habe noch mal ganz kurz eine Frage zum Thema Token Economics.
Ja.
Wir haben jetzt viel über Libra und Bitcoin geredet, aber es gibt natürlich viel, viel mehr Tokens, ja. 2000 auf oder mehr auf CoinMarketCap.
Genau.
Und jetzt geht es gar nicht darum, von dir den Geheimtipp zu erfahren, welche Token werden demnächst im Wert steigen. Aber trotzdem die Frage.
Aber trotzdem.
trotzdem die Frage, ja, welche.
Hast auch recht, Alex.
Welche Themengebiete werden funktionieren? Wo werden wir Tokens sehen, die Bubble oder Bust, die nachhaltig, weder Bubble noch Bust sind, die nachhaltig funktionieren werden, die nachhaltig Wert schaffen, die nachhaltig funktionieren werden?
Es gibt so ein paar Token-Typen, die ich gerne erklären würde. Es gibt zum Beispiel Tokens, die eingesetzt werden, um in sozialen Netzwerken den Beitrag zum Netzwerk zu belohnen. Zum Beispiel haben wir Steemit, das ist ein soziales Netzwerk auf einer eigenen Blockchain, auf einer eigenen Infrastruktur, der Steam-Blockchain. Steemit ist ähnlich wie Facebook. Ich kann hier Posts hochladen, Texte, Bilder, whatever, und andere können es liken. Und jedes Mal, wenn ich was hochlade und jemand das liked, kriege ich einen Steam-Token dafür. Das heißt, ich bekomme das netzwerkeigene sozusagen Geld. Und Steemit gibt es mittlerweile seit über 3 Jahren. Es hat über 1 Million Nutzer. Und genau genommen hat es 3 Tokens mit unterschiedlichen Funktionen. Aber ich persönlich kenne 2 Leute, die während der Hochphase der Kryptopreise sogar ihre Mieten davon zahlen konnten, nämlich von den Einnahmen, die für sie von ihren Steemit-Contributions hatten. Das heißt, in diesen sozialen Netzwerken muss ich nicht gratis für das Netzwerk arbeiten, so wie auf Facebook. Jedes Mal, wenn wir was posten und wir was liken, dann tragen wir zum Mehrwert von Facebook bei. Und Facebook und die Aktionäre von Facebook am Ende des Jahres verdienen damit Geld. Ja? Bei Steemit wird jeder, der im Netzwerk etwas beiträgt, mit dem netzwerkeigenen Token bezahlt. Das finde ich sehr spannend. Wenn auch, großer Disclaimer, Steemit jetzt einige Design-Flaws hat, die im Buch beschrieben sind. Aber ich glaube, dass solche Social-Media-Tokens sehr interessant werden, so Reputation-Tokens und Reward-Tokens. Und ich könnte mir vorstellen, wieder zurück zu Libra, dass Facebook dementsprechend dann auch so etwas einführen wollen würde und deswegen bauen die ihre eigene Infrastruktur. Ein anderer interessanter Token-Art wäre zum Beispiel etwas Ähnliches, was das Team rund um den Basic Attention Token machen. Nämlich eigentlich wird hiermit die gesamte Werbeindustrie auf den Kopf gestellt, weil du einen Attention Token dafür bekommst, wenn du Werbung quasi konsumierst. Und darüber hinaus, also dieser Basic Attention Token kann über eine Software, also einen Browser namens den Brave Browser verwaltet werden, der mit der Blockchain im Hintergrund kommuniziert und der verwaltet deine Daten, der ist Privatsphäre sichernd. Das heißt, dein Nutzerverhalten wird nicht mehr auf dem Server von zum Beispiel Facebook gespeichert, sondern dein Nutzerverhalten wird nur in deiner eigenen App, in deiner eigenen Wallet getrackt. Darauf basierend kann man zwar Big Data-mäßig personalisierte Werbung schalten, aber niemand kann auf deine persönlichen Daten zugreifen.
Aber der Flaw, wenn ich es richtig verstanden habe, beim BAT-Token ist, ich kriege den nicht raus aus meiner Brave Wallet. Also ich kann damit kein Geld verdienen, ich kann nur sozusagen einen Beitrag zur Steuerung des sozialen Netzwerks leisten.
Also auch Brave ist eines dieser Beispiele, die haben noch gar nicht so eine große Community. Ich finde aber eigentlich das Konzept sehr spannend, ob jetzt Brave sich durchsetzen wird oder jemand anderer kommt, der das besser macht. Also meine Analyse ist, dass der Brave-Token-Flow auch nicht optimal ist. Die haben keine eigene zirkuläre Ökonomie aufgebaut, sondern die haben an einem gewissen Punkt, nämlich vor dem Launch des Netzwerks, haben sie eine gewisse statische Anzahl von Tokens gelauncht und das war's. Und ich glaube nicht, dass diese neue Ökonomie so funktioniert. Du brauchst, ich glaube, dass die Werte dann generiert werden, Wertschöpfung dann generiert werden sollte, wenn du etwas fürs System beiträgst. Und das hat uns eigentlich Bitcoin vorgemacht. Ja. Mhm. Aber eben so Attention-Tokens, die die Werbung und Werbeindustrie auf den Kopf stellen, das, da könnte ich mir vorstellen, dass es interessant wird. Interessant können auch so, was ich persönlich Purpose-Driven Tokens nenne. Und was der Purpose eines Tokens ist, hängt von der Art sozusagen vom Ziel des Netzwerks ab. Zum Beispiel Bitcoin ist ja ein Purpose-Driven Token, nämlich das Ziel des Netzwerks ist, dass du Peer-to-Peer Geld hast ohne Finanzintermediäre wie Banken. Und damit alle Netzwerkakteure sich an die Spielregeln halten, obwohl sie sich ja nicht kennen und keine Verträge miteinander halten, ist das so ökonomisch mit Kryptographie und Ökonomie so designt, dass sie belohnt werden dafür, dass sie sich richtig verhalten. Und falls jemand versucht, das System zu manipulieren, müsste diese Person wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Es ist zwar möglich, aber es ist effektiv unmöglich gemacht, weil es ökonomisch komplett unrentabel ist. Ja. Somit ist Bitcoin ein Purpose-Driven Token und der Purpose ist sozusagen ein öffentliches Zahlungsnetzwerk. Ein anderer Purpose-Driven-Token sind zum Beispiel CO2-Tokens. Da machen wir gerade wir beginnen gerade mit der Stadt Wien ein Pilotprojekt, wo wir gemeinsam mit der Stadt Wien oder die Stadt Wien begleiten, wissenschaftlich einen Wien-Token zu konzipieren, der nachhaltiges Verhalten belohnt. Wie wir das tracken, das studieren wir gerade oder da machen wir gerade eine Feasibility Study. Das heißt zum Beispiel, ja genau, das evaluieren wir gerade. Also CO2-freundliches Verhalten wird belohnt mit einem Wien-Token und für diesen Wien-Token kannst du Kulturleistungen bekommen. Die Forschungsfrage, die sich hier stellt und deswegen arbeiten wir hier mit der Stadt Wien zusammen, ist, wie können wir das machen, ohne dass die Privatsphäre der Menschen sozusagen kompromittiert ist. Wir wollen nicht die Datenkrake machen, deswegen auf der Blockchain. Und wie können wir das machen, dass es wirklich einen CO2-Impact hat und nicht nur so in irgend so eine CSR-Geschichte ist. Ja? Aber das wäre so ein Reward-Token, wäre eben auch etwas Spannendes. Jegliche Art von Bonusmeilen sind ja eigentlich auch Tokens. Tokens sind ja auch wirklich nichts Neues, aber kryptografische Tokens als digitale Derivate, die auf einem öffentlichen Netzwerk wie der Blockchain laufen, die sind spannend, weil plötzlich Dinge möglich sind zu wesentlich niedrigeren Kosten, die wir früher vielleicht gar nicht gemacht hätten. Wie zum Beispiel Schwundgeld. Wer von euch kennt Schwundgeld?
Kennen wir, ja.
Ja? Geld also Schwundgeld.
Sehr spannenden Vorschlag von der zukünftigen EZB-Präsidentin Lagarde, noch IWF, Schwundgeld einzuführen.
Wirklich?
Die Frage, vor 2-3 Monaten erst veröffentlicht, war ja, kriege ich Zinsen auf Giralgeld noch tiefer in den negativen Bereich? Und das Problem ist ja, dass die Leute irgendwann auf Bargeld umwechseln würden, wenn es zu negativ wird. Und die Antwort oder das Konzept, was der IWF vorgestellt hat, war in der Tat, dass das Bargeld mit einem negativen Zins de facto belegt werden könnte, indem es sozusagen zum Schwundgeld würde. Oder andersrum, dass die Preise für Bargeld höher wären als für Giralgeld und das Bargeld so indirekt abgewertet würde. Also ganz aktuelles Konzept. Und Schwundgeld, deine Frage, wer kennt Schwundgeld? Wir kennen es natürlich nicht. Aber am Ende heißt es halt, dass über die Zeit immer ein Stückchen Wert verloren geht.
Also ja, zum Beispiel historisch gab es ja schon viele konzeptuelle oder punktuelle Experimente in die Richtung, unter anderem eben in Österreich, in Wörgl, das ist in Vorarlberg, in der Nähe von der Schweiz, in den 30er Jahren, als es diese galoppierende Inflation gab, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat die Region Wörgl gesagt, wir machen unser eigenes lokales Geld und das war aber ein Schwundgeld, das heißt, du hattest, die Umlaufzeit war limitiert, indem es nach einiger Zeit abgelaufen ist und man hat hier durch diese parallele Geldwirtschaft es geschafft, eine Preisstabilität zu haben, im Gegensatz zum normalen Geld, das ja unendlich gedruckt wurde und dadurch komplett inflationär wurde. Das wurde dann eingestellt. Irgendwann haben dann andere Leute gesagt, geht nicht. Aber das ist jetzt auch kein Einzelfall. Das gab es immer wieder. Nur Schwundgeld zu verwalten, kostet ja auch viel Geld. Aber Ein Token ist ja programmierbares Geld oder ein programmierbarer Wert.
Könnte man leicht abbilden.
Genau, das heißt, ich muss mir aber überlegen, und das beschreibe ich auch in dem Buch, wie ich diesen Token designe, hängt davon ab, was dieser Token machen soll. Was ist das Ziel des Tokens? Der Token kann in der Anzahl limitiert sein oder unlimitiert sein. Er kann dann erzeugt werden, wenn aufgrund eines speziellen Verhaltens von jemandem im Netzwerk, oder er kann irgendwie automatisch ausgegeben werden aufgrund irgendwelcher vordefinierten Funktionen. Dieser Token kann an eine Identität gebunden sein, das heißt nur an die Sherman Washengear, ja, zum Beispiel einen Führerschein-Token, der würde halt nicht Sinn machen, wenn ich den handeln darf, ja, weil der Führerschein soll ja das aussagen, dass ich fahren kann, und der sollte eigentlich nicht transferierbar sein. Aber Bitcoin, die meisten Tokens, die wir in dieser Anfangsphase gesehen haben, alle Tokens, die auf CoinMarketCap gehandelt werden, das sind ja fungible Token, das sind handelbare, transferierbare Tokens, wo ein Token austauschbar ist mit dem anderen. Das ist nur eine spezielle Art von Tokens. Die viel interessantere Art von Tokens sind zum Beispiel Tokens, die ein Stück, ein Kunstwerk repräsentieren, oder zum Beispiel eine Immobilie. Mhm. Und jetzt sind natürlich Derivate von physischen Gütern auch nichts Neues. Aber ich kann jetzt zu wesentlich günstigeren Kosten sagen, okay, dieses Stück Picasso oder dieser Andy Warhol, wie letztes Jahr in einer New Yorker Galerie, hat einen Andy Warhol tokenisiert in, ich glaube, 1000 Stücke, also fraktionalisiert. Dann gab es 1000 Subtokens von diesem Andy Warhol, und 40% der Anteile wurden dann verkauft. Und was heißt das? Das bedeutet, dass ein Markt, der vorher sehr illiquide war, nämlich dieser Fine Art Market, da kostet ja ein Warhol, ein Picasso, die kosten 1 Million aufwärts. Ja. Wer kann sich Investment in Kunst leisten, in diese Art von Kunst? Nur Leute, die ganz, ganz viel Geld haben. Wenn ich das jetzt fraktionalisiere, das heißt, ich kann auch mit 20 Euro in einen Andy Warhol investieren, dann macht das eventuell was mit dem Markt.
Das nämlich ist super, dann, super spannend, weil es eröffnet natürlich den Markt an neue Anlegerklassen. Der Normalbürger kann sich keinen Warhol kaufen, aber jetzt kann der Normalbürger ein kleines Stück vom Warhol kaufen und sich so auch am Kunstmarkt partizipieren.
Und super, das kann spannend. Am Handy verwalten. Also in Zukunft, heute noch nicht. Und du hast von Usability tatsächlich vorhin gesprochen.
Ja.
Genau. Ja. Also das ist ein sehr guter Einwand. Also viele Sachen, von denen wir jetzt reden, wir sind natürlich einer der größten Bottlenecks, ist natürlich, dass wir technisch noch Hürden haben und dass wir auch juristische Hürden haben. Aber natürlich Usability ist eine große Hürde, weil zurzeit um einen Token zu verwalten, brauche ich eine Wallet, eine Software-Wallet auf meinem Handy oder eben auch am Desktop, im Browser. Ich könnte auch eine Hardware-Wallet haben. Aber die Wallets, die es heute gibt, haben eine schlechte Usability. Und die meisten Wallets sind noch nicht Multi-Asset-fähig, Multi-Token-fähig. Mhm. Nämlich aus dem Grund, dass ja unterschiedliche Tokens auf unterschiedlichen Infrastrukturen unterschiedliche Standards haben. Jetzt, wenn du für jeden Token deine eigene Wallet brauchst, ist das keine tolle Usability. Aber in dem Augenblick, wo wir dann Wallets haben, die Multi-Token-fähig sind, die auch jeder Digital Non-Native ganz einfach bedienen kann, wo ich auch meine irgendeinen Key-Recovery-Lösungen habe, wo ich nicht irgendwie wie heute, wenn ich das Passwort vergesse, auch sozusagen den Zugang zu meinen Tokens verliere. Und wir kennen einige Leute, die sehr viel Geld versenkt haben, weil sie ihr Passwort vergessen haben. Also von dem müssen wir wegkommen. Wir brauchen more user-friendly Wallets. Und dann glaube ich, und da komme ich wieder zurück auf Facebook und Libra, die wissen halt, wie sie user-friendly Zeug programmieren, und sie haben auch eine große Armee von Usability-Designern. Und das hat nämlich die Web3-Community klassischerweise nicht. Mhm. Ja.
Obwohl ich dir auch so ein bisschen sehe als eigentlich die Spokesperson von dieser Web3-Community, weil du warst, schreibst du auch in deinem Buch, ab 2013 im Coworking-Space mit den Leuten, die Ethereum entwickelt haben, dass die Mittelstand und die kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Deutschland auch das aufgreifen?
Ja, ich glaube, diese Technologie ist im Kommen, und jede Branche und auch jede Unternehmensgröße wird früher oder später davon betroffen sein. Und dieses Buch ist tatsächlich für ein allgemeines Publikum geschrieben. Und das Ziel ist es, eine breite Öffentlichkeit, interessierte Öffentlichkeit, darüber zu informieren, warum ist diese Technologie anders? Aber es geht nicht in zu viele technische Details, nur das, was wirklich notwendig ist, meiner Meinung nach, und bringt aber auch viele Anwendungsfälle. Ja. Und ich glaube, dass jeder davon betroffen sein wird und deswegen, dass es wichtig ist, dass man weiß, wie könnte es mich und wann könnte es mich betreffen. Und vielleicht noch eines, wir reden ja immer von diesen tollen Use Cases und von diesen tollen Potenzialen und so, aber wir dürfen nicht vergessen, dass jede Technologie ist halt einfach wirklich nur ein Werkzeug. Hm. Und wie wir dieses Werkzeug verwenden, liegt nach wie vor in unserer Hand. Ja, weil wir können ein Messer verwenden, um Mahlzeiten zuzubereiten, aber wir können damit auch jemanden erstechen. Ja? Und ein Messer ist ein Werkzeug, auch Big Data, das Internet haben wir verwendet, um uns zu connecten, um tolle Global Connected World etc. etc. Aber es hat uns auch Big Data und Surveillance Capitalism gebracht. Ja? Und jetzt erfinden wir dieses Internet im Hintergrund neu mit diesem Web 3 und den neuen Datenstrukturen. Aber dieses Web 3 bringt nicht nur positive Potenziale, sondern möglicherweise, wenn wir es falsch machen, auch negative Möglichkeiten. Es könnte ein Kontrollapparat werden, wenn wir zum Beispiel die Datenarchitektur falsch designen. Und glaube ich, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dieses Buch zu lesen, um so ein bisschen einordnen zu können, was bedeutet das auch nicht nur mich als Firma, sondern mich als Bürger, privat und politisch. Ja?
Genau. Zu deiner Frage, Dirk. Ja. Ich glaube, wir können eine Zeitreise machen, ins Jahr 94, 25 Jahre zurückspringen und wir sind heute an einer sehr vergleichbaren Stelle bei der Web 3.0-Bewegung in der Kryptoökonomie, wie damals, als das World Wide Web, Web 2.0 gerade entstanden ist. Und damals war es zwingend notwendig, sich damit zu befassen, erstmal überhaupt in Kontakt zu kommen und deswegen denke ich, dass es einfach sinnvoll ist, dass jeder sich mal eine Wallet anlegt und vielleicht auch nur 100 Euro investiert in irgendeine Kryptowährung und damit umgeht und versucht zu verstehen, was ist ein Private Key, wie funktioniert das alles. Aber natürlich müssen Unternehmen auch überlegen, was kann ich damit machen, was bedeutet es für mein Geschäftsmodell, aber auch, was kann meinem Geschäftsmodell passieren? Kann mein Geschäftsmodell disrupted werden? Ja. Und wie gehe ich damit um?
Ja. Kleine Zwischenfrage an dich, Sherman. Würde diese Web3-Community, wenn zum Beispiel da Investments kommen wären vom HTGF oder Mittelstandsunternehmen, zum Beispiel um diese Usability auch mehr zu testen und das mehr user-friendly zu machen, werden die dafür offen sein oder wollen die dieses Involvement von solchen Parteien eigentlich gar nicht in Deutschland, in Berlin?
Ach so, ich kann nicht für andere Leute sprechen. Und ich glaube, da gibt es sicher unterschiedliche Typen von Persönlichkeitstypen. Aber ich glaube, sicher ist man da offen. Das hängt von der Person oder von der Firma oder vom Netzwerk oder von der Organisation ab. Aber grundsätzlich glaube ich, es hängt auch wahrscheinlich immer wieder vom Preis der eigenen Tokens ab, ja. Ob man jetzt im Geld schwimmt oder nicht. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass da schon eine Offenheit gibt, nicht? Wie du gesagt hast, Bitwala ist ja eine eurer Startups, die ein Berliner Startup, die von euch finanziert sind. Also die wären auf jeden Fall für sowas offen. Es gibt immer die so ein bisschen die vielleicht nicht offen sind. Aber natürlich.
Ja, weil ich gefragt habe, ist, weil die öffentliche Debatte ist oft, wir verpassen so viele Chancen. Ja? Also wir investieren nicht genug in Deutschland, in neue Technologien, in wirklich Technologien, die auch die Chance haben, auf globaler Ebene die Welt zu erobern. Also Alex, siehst du da vielleicht jetzt eine Chance, wenn massiv investiert würde in diese Web3-Technologie, von deutscher Seite aus, dass da wieder etwas Geiles, etwas Neues, etwas entstehen kann?
Absolut. Also ich bin mir 100% sicher, wir werden ähnliche Erfolge und aber auch große Unternehmen im Web 3.0 sehen, wie wir im Web 2.0 gesehen haben. Mhm. Es werden Unternehmen entstehen in der Größenordnung Amazon, Google, Facebook. Und das Steemit-Beispiel von Sherman ist vielleicht ein Ansatz, um sozusagen das Thema soziale Netzwerke nochmal komplett neu zu definieren, neu zu disrupten. Wir müssen aber auch offen sein für das, was noch kommt. Weil wenn wir uns im Jahr 94 befinden, dann ist Google noch gar nicht gegründet worden und Facebook auch noch nicht gegründet worden. Da ist Facebook noch 10 Jahre weg. Hm. Das heißt, die ganz, ganz großen Erfolge entstehen erst in vielleicht ein paar Jahren. Das heißt, wir müssen und das ist der Punkt, sich damit auseinandersetzen, den Zugang suchen, ausprobieren, als User, als Firma überlegen, was ist mein Geschäftsmodell, als Investor Investments machen, was wir tun, um sozusagen bereit zu sein für die großen Erfolge, die heute noch gar nicht da sind, die erst in ein paar Jahren, vielleicht erst in 10 Jahren entstehen werden, und dann diese großen Erfolge tatsächlich zu begleiten.
Aber wird ihr als HTGF auch offen dafür sein, Investments in diese Teams zu tätigen, die jetzt die Infrastruktur dann erst aufbauen oder in die Richtung vom das neue HTML, aber dann fürs Web 3, dass die das machen, solche Teams?
Absolut, wir sind offen für alles. Also wir schauen uns im Kryptobereich alles an. Wir haben in Mannheim Coinland finanziert. Coinland ist eine Lösung, wo man seine Coins gegen attraktive Zinsen verleihen kann. Da bekommt man im Schnitt 8%, in dem Zinsumfeld super, super attraktiv. Wir haben in Frankfurt in Iconic Lab investiert, die verschiedene Dinge machen, aber im Wesentlichen eine Asset-Management-Lösung, eine Verwahrlösung, wo genau dieses Problem auch adressiert wird, dass man eben selber nicht jeder selber seine Private Keys, seine Coins sicher verwalten kann. Und wir sind offen für Infrastrukturlösungen, wo eben die Token-Ökonomie, die Infrastruktur, die ja jetzt erst noch gebaut wird, tatsächlich mit aufbaut. Und wir sind offen für neue Ideen, für neue Anregungen, weil wir wissen nicht, was noch kommt, und es werden noch Dinge kommen, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Ja. Wer hat sich 94 Tinder vorstellen können?
Ja. Keiner. Nee. Sherman, was würdest du, wie siehst du die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Welche Rolle, das finde ich echt interessant zu wissen, welche Rolle spielen den heutigen Player, also die Politik, aber auch die Firmen, Medien natürlich auch ganz wichtig, weil du sagst, es geht um Konsensus, um Zusammenarbeit, Building Bridges quasi, um mit dieser Technologie am Ende etwas zu erreichen. Also was sollte es jetzt denn geben? Dein Buch ist ein Startpunkt natürlich, aber du wirst noch weitere Aktivitäten auch entwickeln. Also was würde deine socioökonomische Ratschlag jetzt sein für unsere Gesellschaft, Zuhörer? Was sollten die jetzt alles machen? Was sollten die machen, um diese Entwicklung weiter zu supporten?
Also ich glaube tatsächlich, Information ist ganz wichtig, dass man versteht, warum ist eben Blockchain oder dieses neue Web 3, weil Blockchain ist ja auch nur eine Technologie in diesem neuen Web 3, ist aber die treibende Kraft dieses neuen Web 3, es ist sozusagen das Rückgrat. Ja? Und dieses neue Web 3, also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, warum ist es neu, was ist daran wirklich so neu, was ist und was bedeutet das, was könnte sich daraufhin verändern, und dann Wissenbildung ist immer sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen Lehrpläne einführen an Universitäten, aber nicht nur. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass sich auch die Forschungseinrichtungen zunehmend mit dem Thema beschäftigen und die Medien aufgrund, also dieser Hype oder diese Finanzbubble, weil als der Bitcoin-Preis da vor 2 Jahren richtig in hoch geschossen ist, das war gut, weil so hat sich dann auch eine breite Öffentlichkeit angefangen, dafür zu interessieren. Wir müssen aber wegkommen, nur von diesen Tokens zu reden, sondern so was die Geschäftslogik oder dahinter ist.
Ja, absolut. Am Ende brauchen wir nachhaltig erfolgreiche, funktionierende Geschäftsmodelle, damit der ganze Space wirklich funktioniert.
Ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir eine neue Art der Wertschöpfung generiert haben. Also viele Leute sagen, Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt. Ja, der Token ist es tatsächlich auch. Ja. Oder Bitcoin ist eine neue Technologie, weil diese Blockchain-Technologie, ja, das ist es auch. Aber ich glaube, dass der springende Punkt ist das Protokoll, nämlich die Regeln, die den Bitcoin dann schöpfen. Also Bitcoin ist eigentlich ein neues Wertschöpfungsobjekt. Warum? Weil ein Bitcoin wird erst in dem Augenblick geschürft oder geschöpft, deswegen auch das Mining. Wenn ich als Netzwerkteilnehmer, jeder kann Teil von Bitcoin sein, jeder kann Transaktionen verifizieren, es gibt keine zentrale Instanz, es gibt nur die Protokollregeln, die automatisch ausgeführt werden. Ja. Und wenn ich mich richtig verhalte und zur Sicherheit des Netzwerks beitrage, kann ich Netzwerkgeld verdienen, und im Fall des Bitcoin-Netzwerks ist es der Bitcoin-Token. Was bedeutet das? Das heißt, es ist eine komplett neue Art der Wertschöpfung. Nämlich eine Wertschöpfung, wo ich sage, es gibt ein kollektives Ziel, das ist ein gemeinsames, ein öffentliches Zahlungsnetzwerk. Und wenn du als Individuum zu diesem kollektiven Ziel beiträgst,
kriegst du was
dafür. das ist eigentlich die Transzendenz von Kapitalismus und Kommunismus für mich. Und das ist eines der Forschungsgebiete, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das ist eine komplett Art und Weise, eine neue Art und Weise, wie wir Wert generieren können. Und das finde ich, das möchte ich mir anschauen und das schauen wir uns gerade auch mit sehr, sehr vielen Nachhaltigkeitsforschern ein. Weil hier können wir zum ersten Mal Wertschöpfung anders darstellen, nämlich gemeinschaftliche Ziele trotzdem individuell belohnen.
Ja, und das Ganze ist faszinierend und scary gleichzeitig. Faszinierend, so wie du es gerade dargestellt hast, und scary für etablierte Mittelsmänner, für Unternehmen wie Facebook, für Google, aber auch für Staaten, weil dieses Bitcoin-Netzwerk von keinem Einzelnen kontrolliert wird. Es wird von der Mehrheit der Miner kontrolliert, die sich aber im Prinzip nicht koordiniert oder nicht, die eben verteilt ist. Und der Einzelne, ein einzelner Akteur, ein einzelner Staat kann nicht mehr nach Gusto zum Beispiel bestimmen, jetzt gibt's mehr Bitcoin, damit ich meinen Krieg finanzieren kann oder meine überbordenden Ausgaben, sondern hat am Ende keinen Einfluss darauf. Und das ist scary für die Staaten. Und deswegen die spannende Frage ist natürlich, wird die Regulierung versuchen, das zu unterbinden, weil es am Ende für die Regulierung existenzbedrohend sein kann.
Aber warum ist das scary, wenn Staaten sich kein Geld mehr schaffen können für Krieg? Also das.
Ja, also sehr gut für die Gesellschaft, aber scary für den Staat.
Ja.
Aber also für den bösartigen Staat. Haben wir hier nicht in Europa vielleicht, aber woanders.
Aber ja. Gleichzeitig habe ich eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Schlagwort FOMO, Fear of Missing Out. Nämlich gerade in Europa habe ich halt mit Regulierungsbehörden zu tun gehabt, gerade in Deutschland und Österreich. Da haben die Politiker Angst, dass dieser Zug wieder abfährt, so wie damals in den 90er Jahren.
Ja.
Und deswegen tut man diesmal eben nicht überregulieren und man ist vorsichtig und man mag ja Innovation, weil ohne Innovation gehen wir wirtschaftlich unter. Und ich glaube, wir sind halt 30 Jahre später, haben die Rahmenbedingungen sich geändert. Der globale Wettbewerb ist umso bedeutender geworden, unter anderem auch wegen des Internets, aber auch wegen dieser Freihandelsabkommen, die dann in den 80er Jahren geschaffen wurden und dann das Internet noch dazu. Ich glaube, kein Staat kann mit Isolationspolitik überleben. Und es wird schwierig werden, dass sich 200 Staaten auf der Welt kollidieren miteinander, um diese technologische Innovation im Keim zu ersticken. Und das wird sicher Versuche geben, da und dort. Wir sehen das auch immer wieder von einigen Ländern. Aber ich sehe das eigentlich relativ entspannt, weil jeder weiß, wir müssen innovativ sein. Und letztendlich unter der Innovationskeule wird vieles nicht passieren.
Es ist super spannend. Und ich sehe es genauso natürlich. Selbst einzelne Staaten, die nicht so offen sind für Innovation, die dagegen regulieren, und da gibt es schon auch Beispiele in Deutschland. In Deutschland gab es bis vor kurzem keinen Bitcoin-Geldautomat, weil die BaFin gesagt hat, erlaube ich nicht, auch wenn es anderslautende Urteile gab von Gerichten. Da waren wir sehr, sehr restriktiv, jetzt nur bei einem kleinen Aspekt. Aber in der Tat, dann setzt sich es halt woanders durch und irgendein Staat, eine Region wird offener sein als vielleicht andere und dann werden die vorauspreschen, der Nutzen wird offensichtlich und dann müssen die anderen hinterherziehen. In der Tat, Innovation setzt sich durch und dagegen sperren kann man sich nicht. Deswegen in der Tat bin ich da auch sehr optimistisch, dass sich es durchsetzt. Nochmal ein Punkt, ich möchte nicht missverstanden werden. Was in der Vergangenheit eben passiert ist und heute noch passiert, Staaten drucken Geld aus verschiedenen Gründen, um einen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren, um überbordende sonstige Ausgaben zu finanzieren und aber auch, um Kriege zu finanzieren. Der Erste Weltkrieg war der Zeitpunkt, wo der Goldstandard sozusagen abgeschafft wurde, wo dann die Möglichkeit eröffnet wurde, sozusagen auf das Vermögen der Gesellschaft zuzugreifen durch Inflationierung der Währung. Und das war der Grund, warum der Erste Weltkrieg so groß, so weltweit und am Ende auch so vernichtend war. Und wenn die Möglichkeit genommen wird, dann ist es sehr positiv für die Gesellschaft. Wenn der Staat nicht mehr nach Belieben inflationieren kann, kann er nicht sozusagen dauerhaft über seine Verhältnisse leben. Das ist sehr, sehr positiv und kann dazu führen, dass die Gesellschaft sehr viel friedlicher wird. Das heißt, der Erschaffer oder die Erschaffergruppe von Bitcoin hat nicht nur den Nobel Prize of Economics, sondern auch den Nobel Prize of Peace verdient, weil das genau der Effekt sein kann. Nur weil das der Effekt ist, kann es sein, dass einzelne Staaten, vielleicht sehr große, sehr mächtige Staaten, ein massives Interesse daran haben, Bitcoin zu verhindern, weil dann nämlich genau diese Möglichkeiten eingeschränkt würden.
Also ich habe es kurz gesagt, aber ich glaube, zum Abschluss möchte ich es noch mal deutlicher sagen. Die Bitcoin kann auch die Kryptoökonomie dahinter, ja. Die Bitcoin-Blockchain ist nicht anonym. Sie ist nur pseudonym. As it is, also sie ist 100% Transparenz. Es kann jetzt jeder Big Data in diesem Blockchain-Netzwerk machen. Und was heißt pseudonym? Das heißt, es ist zwar teilanonymisiert über, also niemand weiß, welche Bitcoin-Adresse wer hinter einer, die meisten Menschen wissen nicht, wenn das deine, welche Bitcoin-Adresse, welcher persönlichen Identität hinzuzufügen ist, es sei denn, du hast das auf Twitter gepostet oder so etwas, ja. Aber wenn eine Institution wie eine staatliche Institution, die hier auch Zugang zu anderem Datenmaterial hat, hier Big Data macht und genug Zeit und Geld investiert, um jemanden auswendig zu machen, dann kann man dich auch kontrollieren. Das heißt, die derzeitigen Blockchain-Netzwerke basieren auf kryptografischen Verfahren, die nur teilprivat sind. Das heißt, wir können sie sind eigentlich eine Kontrollmaschine auch. Also sie könnten missbraucht werden als eine Kontrollmaschine, und wir reden immer von dieser bösen Citizen Scorecard der Chinesen. Das könnte man eben auch mit der Blockchain sehr effizient über Smart Contracts kann man Menschen kontrollieren. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns unbedingt, und darüber hatten wir vor einem Jahr oder zwei Jahren schon mal in einem Podcast geredet, über Privatsphäre im digitalen Zeitalter und die Art der kryptografischen Verfahren, die wir verwenden. Die gute Nachricht ist, dass neuere Blockchain-Netzwerke wie Monero, Zcash etc. komplett neue oder alternative kryptografische Verfahren verwenden, die privacy-preserving sind. Aber es hat sich noch nicht in der Masse durchgesetzt. Und ich glaube, ob es sich in der Masse durchsetzt und ob es wirklich eine Befreiungsmaschine wird, wie du, Alex, hier sozusagen sehr positiverweise dir herbeiwünscht, oder ob es letztendlich nicht als Kontrollmaschine missbraucht wird, ist tatsächlich eine Sache, die sich noch nicht entschieden hat. Also ich würde davon abkommen, das zu positiv alles zu sehen. Und da müssen wir noch einiges machen, und da müssen auch die Regulierungsbehörden sollten weniger schauen, ob hier Libra irgendwie ihre nationalstaatliches Geld irgendwie Konkurrenz macht. Viel wichtiger ist diese Privacy-Debatte. Und die sollten wir führen, und die sollten wir vor allem in Deutschland oder in Europa führen, wo wir auch federführend in diesen Debatten sind. Und Stichwort digitaler Humanismus, der wird auch mit dieser neuen Technologie sehr wichtig.
Vielen Dank, Sherman, und vielen Dank, Alex. Sherman Forsmegir ist Direktorin vom Interdisziplinären Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien, und Alex von Frankenberg, Managing Director vom Hightech Gründerfonds. Vielen Dank auch, dass Sie zugehört haben. Zweite Sendung vom HTGF Deep Dive, wo wir diesmal über Krypto gesprochen haben. Möchten Sie mehr über unsere Gäste oder die von uns diskutierten Themen erfahren, geh jetzt auf die htgf.de Webseite. Und vergessen Sie nicht, beschwer dich nicht, tu es